Herzlich willkommen in meinem Podcast Lebensfreude, Leichtigkeit. Wenn du Narzissmus erlebt hast und das Erlebte aufarbeiten möchtest, dann bist du hier genau richtig.
Heute möchte ich mich noch einmal intensiv mit einem ganz, ganz wichtigen Thema befassen, nämlich dem emotionalen Missbrauch und der psychischen Gewalt innerhalb von Familien und vielleicht auch in deiner Herkunftsfamilie. Und mein Ziel ist es, dir ein klareres Bild davon zu vermitteln, wie sich diese Form der Gewalt äußern kann und vor allem auch, welche tiefgreifenden Auswirkungen das hat. Und wir sprechen oft über Traumata und viele denken dabei aber in erster Linie an körperliche oder sexuelle Gewalt, was natürlich zweifellos ganz, ganz schrecklich und verheerend ist. Aber Studien zeigen eben, dass emotionale Gewalt in 50-70% aller Familien eine Rolle spielt. Und die emotionale Gewalt ist dahingehend noch mal etwas anderes, weil man sieht sie nicht. Eine körperliche Misshandlung sieht man an blauen Flecken, an Striemen und ist damit auch schneller und leichter erkennbar. Die psychische Gewalt, die emotionale Gewalt, die ist nicht zu sehen, weil die passiert in erster Linie verbal. Und aber gerade in Bezug auf Bindungssicherheit und eben die Frage, wie ein Kind sich selbst und die Welt erlebt, hat eben emotionaler Missbrauch langfristige Konsequenzen. Und deshalb möchte ich heute hier in dieser Episode nochmal einige wichtige Aspekte zu diesem Thema, zu dieser Thematik beleuchten. Und wie gerade gesagt, emotionale Gewalt ist unterschätzt, weil sie wird nicht gesehen. Und die emotionale Gewalt, die kann sich auf viele Arten äußern. Und besonders prägend ist zum Beispiel das ständige Kritisieren oder Abwerten des Kindes. Manche Kinder erfahren nie Anerkennung für ihre Leistung, egal wie viel Mühe sie sich geben, egal auch wie erfolgreich sie sind. Oder sie werden nur selektiv gelobt. Und das vermittelt ihnen das Gefühl, nie gut genug zu sein. Manche Erwachsene behaupten sogar, dass zu viel Lob schädlich sei. Und vielleicht kennst du ja auch diesen Satz, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ein ganz, ganz schlimmer Satz, weil die meisten loben deswegen gar nicht. Und was das in einem Kind anrichtet, das hat die Forschung leider erst so in den letzten Jahren rausgefunden, so dass das leider erst sehr, sehr langsam in der Gesellschaft, im Denken, im Bewusstsein wirklich ankommt. Und es geht auch gar nicht darum, Kinder überzubehüten und zu verwöhnen. Es geht darum, ihnen ein gesundes Selbstwertgefühl zu vermitteln und zu ermöglichen. Und das geht natürlich nur, wenn sie Feedback kriegen. Und Lob ist auch ein Feedback zu ihrer Leistung. Und wenn aber ein Kind immer wieder spürt, dass es nicht genügt, dass es nicht gut genug ist, egal wie sehr es sich eben bemüht, dann passiert oft das, dass sich das Kind zurückzieht. Das kann sich in Traurigkeit äußern, in depressiven Symptomen oder bei manchen Kindern auch in körperlichen Beschwerden, wie zum Beispiel Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Manche Kinder entwickeln eine Schulangst oder zeigen psychosomatische Reaktionen. Und übrigens auch der Vergleich mit anderen Kindern oder sogar mit eigenen Eltern kann das Kind ganz enorm verunsichern. Also Sätze wie "Das Kind von meiner Kollegin hat eine 1 geschrieben, warum du nicht?" oder "Ich war in deinem Alter viel besser." Oder "ich war viel schneller" oder "ich habe das viel schneller verstanden", die führen dazu, dass sich ein Kind abgewertet fühlt und seine eigenen Erfolge damit natürlich auch gar nicht genießen kann, weil es bekommt ja immer das Gefühl vermittelt, es ist nicht gut genug, es reicht wieder nicht, andere sind besser. Du hast es nicht geschafft. Und das ist ein ganz, ganz demotivierendes Gefühl. Und manche Eltern, die gehen auch über die Kritik hinaus und schikanieren ihr Kind regelrecht. Das heißt, sie machen sich lustig über sein Aussehen, über seine Leistungen oder sie machen sich lustig über seine Schwächen. Sie sagen dann zum Beispiel Sätze wie: Immer wenn du aufgeregt bist, dann bekommst du knallrote Ohren. Und dabei lachen sie laut. Schlimmstenfalls noch zu zweit. Oder wenn du rennst, dann sieht man deine X-Beine ganz besonders deutlich. Alle solche Demütigungen nehmen dem Kind den Mut, sich auszuprobieren und an sich zu glauben. Und ein wunderbares Merkmal von der Kindheit ist ja, dass wir ganz, ganz viel ausprobieren dürfen, dass wir ganz viel lernen dürfen. Aber das geht nicht, wenn ich natürlich immer eins von oben abbekomme, was mich wieder klein macht und runterdrückt. Und wer eben als Kind regelmäßig belächelt, ausgelacht oder herabgewürdigt wird, der traut sich natürlich später kaum noch, neue Herausforderungen anzugehen, neue Sachen auszuprobieren. Und das sind dann später auch Erwachsene, die nichts Neues ausprobieren wollen, die kein Interesse an neuen Dingen haben, die ja dasselbe machen, was sie schon seit 20 Jahren machen. Bloß nichts Neues, bloß nichts Unbekanntes. Und sehr, sehr oft sogar setzt sich dieser Kreislauf auch dann in anderen Lebensbereichen fort. Das heißt, Kinder, die emotionale Gewalt, die zu Hause emotionale Gewalt erfahren, die werden auch häufiger auch in der Schule gemobbt oder erleben ähnliche Muster in Freundschaften oder auch später dann in ihren Beziehungen. Das heißt, wer als Kind nicht lernt, sich selbst wertzuschätzen, der hat es später sehr, sehr schwer, sich in Gruppen, in sozialen Gruppen, egal ob die Gruppe jetzt Schulklasse heißt oder Ausbildungsklasse oder Kollegen, Team, der hat es schwer, sich in solchen sozialen Gruppen zu behaupten. Und das ist auch völlig logisch, weil wenn ich ja von mir selbst meine, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, die anderen sind ja viel besser, dann macht so jemand auch nicht den Mund auf. Und kommen wir zu einem weiteren Merkmal von emotionaler Gewalt und das ist übermäßige Kontrolle. Manche Eltern bestimmen nicht nur über das Verhalten ihrer Kinder, sondern sie legen auch fest, welche sozialen Kontakte erlaubt sind, welche Hobbys erlaubt sind. Das heißt, das Kind hat hier keine freie Wahl. Und manche Kinder dürfen dahingehend kaum eigene Entscheidungen treffen. Oder die Entscheidungen der Kinder, die werden ständig an die Bedürfnisse der Eltern angepasst. Und das nennt man übrigens, oder das ist übrigens eine Form der sogenannten Parentifizierung. In diesen Fällen wird das Kind quasi in eine Erwachsenenrolle gedrängt und dieses Kind übernimmt dann quasi die Rolle der Mutter oder des Vaters. Das heißt, es kümmert sich um Geschwister, es kümmert sich um den Haushalt, weil entweder die Eltern das als selbstverständlich ansehen und selbst zu bequem sind oder weil eben die Eltern oder ein Elternteil nicht seiner Verantwortung nachkommt, weil er zum Beispiel alkoholkrank ist oder tablettenkrank oder andere Gründe hat, warum er nicht die Verantwortung für die Kinder übernehmen kann oder übernimmt. Und natürlich ist es sinnvoll, Kinder in gewisse Verantwortlichkeiten einzubeziehen, aber es geht wie immer um das Maß, ne? Die Dosis macht das Gift. Und wenn das Kind eben seine eigenen Bedürfnisse und teilweise seine Kindheit opfern muss, um den Eltern oder der Familie zu helfen, dann ist damit ein wichtiger Teil der Entwicklung des Kindes gar nicht möglich, weil es sich eben zum Beispiel nicht ausprobieren kann, weil es nicht mit anderen Kindern soziale Beziehungen lernen kann und. Und ein Kind braucht übrigens nicht nur Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf, sondern auch emotionale Zuwendung, Anerkennung und Präsenz, die Präsenz der Eltern, die Präsenz der Bezugsperson. In manchen Familien sind Eltern zwar physisch anwesend, aber emotional nicht greifbar. Sie sind dann so mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, sie sind unaufmerksam oder eben einfach nicht in der Lage, auf die Gefühle des Kindes einzugehen. Und es gibt Eltern, die kompensieren diese Leere durch materielle Dinge, ja, wo eben ein finanzstarker Haushalt da ist. Da gibt es dann eben große Geschenke, es gibt Reisen, es gibt ein großes Kinderzimmer. Aber das ersetzt keine echte emotionale Fürsorge. Das Kind ist emotional trotzdem leer, weil es emotional vernachlässigt wurde. Es wurde zwar materiell mit allem Möglichen überhäuft, aber emotional konnte ihm nichts oder zu wenig gegeben werden. Und wenn ein Kind über Jahre hinweg ignoriert wird oder eben in seinen Gefühlen nicht ernst genommen wird, kann das zu einem ganz, ganz tiefen Gefühl von Unsicherheit führen und zu der Überzeugung der eigenen Wertlosigkeit. Und diese emotionale Vernachlässigung, die kann sich später in verschiedenen psychischen Belastungen äußern, zum Beispiel in Angststörungen, sozialen Unsicherheiten oder eben einem ganz, ganz fragilen Selbstwertgefühl. Und damit ist natürlich Tür und Tor für die nächste narzisstische Beziehung geöffnet. Weil wenn du meinem Podcast schon eine Weile folgst, dann kennst du auch die Lovebombing-Phase und gerade ein fragiles Selbstwertgefühl ist sehr, sehr empfänglich für die Lovebombing-Phase, wo mit Liebe und Anerkennung und Zuwendung die Person überschüttet wird. Das, wie gesagt, führt natürlich nicht dazu, dass stabile, gesunde Beziehungen auf Augenhöhe möglich sind. Ein Kind, das immer wieder erfährt, dass eben seine wahren Bedürfnisse nicht zählen, das lernt oft, sich selbst zu verleugnen. Es entwickelt ein sogenanntes falsches Selbst, um geliebt zu werden, um akzeptiert zu werden, weil es versucht, alles das zu tun, was andere von ihm erwarten. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich meine eigenen Gefühle und meine eigenen Bedürfnisse so weit hinten anstelle, dass ich sie irgendwann nicht mehr selbst spüre. Diese Menschen haben ganz, ganz feinste Antennen und wissen sehr, sehr schnell, wie es anderen geht, wie die Stimmung in einem Raum ist und wie sie sich verhalten müssen, um anerkannt und beliebt zu sein. Das macht es ihnen auf der einen Seite leicht, neue Menschen kennenzulernen, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich in sich selbst einen riesigen Konflikt, weil sie sich natürlich permanent selbst hintergehen. Ne? Sie sind nicht echt. Und ich sage immer, wir können alle Menschen im Außen täuschen, aber wir können niemals uns selbst täuschen. Unser Inneres weiß, dass wir dieses und jenes gar nicht wollen, gar nicht mögen, gar nicht machen wollen. Aber dieses falsche Selbst, was unbedingt den Erwartungen der anderen entsprechen möchte, das agiert dann. Und diese Kluft im Innern, die wird, je älter wir werden, immer, immer größer. Und ja, damit einher können dann langfristig auch psychosomatische Beschwerden kommen. Und später übrigens fällt es eben genau diesen Menschen sehr, sehr schwer, aufgrund dieses falschen Selbstbildes ihre eigene Identität zu finden und, wie gerade gesagt, sich selbst zu spüren oder zu wissen, was sie selber wirklich wollen. Und übrigens, dieser emotionale Missbrauch wird von Eltern sogar oft geleugnet. Selbst wenn das Kind später als Erwachsener die Eltern darauf anspricht, wird das Erlebte oft abgestritten, bagatellisiert, runtergespielt und dem erwachsenen Kind wird vermittelt, es sei selber schuld an seinem Schmerz oder seiner Traurigkeit. Und das wiederum führt dann dazu, dass viele Betroffene lange, lange an sich selbst zweifeln und große Probleme damit haben, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen, ihren Schmerz aus der Kindheit als das zu erkennen, was es ist, nämlich eine Form von Missbrauch. Und wenn du dich jetzt in diesen Beschreibungen wiederfindest, dann möchte ich dir gerne sagen, du bist nicht alleine. Wie gesagt, also wie eingangs gesagt, zwischen 50% und 70% sagen Studien, in so vielen Haushalten kommt das vor. Also du bist nicht alleine und es ist aber ganz, ganz wichtig, dass du deine Erfahrungen, deine Erlebnisse ernst nimmst und sie anerkennst. Anerkennst in dem Sinne, dass du also das nicht mehr leugnest und sagst, das ist nicht passiert, das habe ich mir eingebildet, das ist alles Quatsch, sondern dass du dir ganz konkret sagst, ja, das ist mir passiert. Ja, so war es. Ohne das jetzt zu bewerten, ne? Aber auch eben ohne das wieder wegzudrängen und zu leugnen. Weil das, was du erlebt hast, das hat dich geprägt. Und die Aufarbeitung und die Überwindung dieser Erfahrung, dieses Schmerzes ist möglich. Und das Ganze beginnt mit Bewusstsein. Wenn du magst, hör dir auch meine anderen Episoden an, in denen ich auch tief in diese Themen einsteige, insbesondere auf die Folgen über narzisstische Mütter. Da habe ich 4 oder 5 Folgen dazu und die Auswirkungen eben auf die Kinder. Hör dir das gerne an. Wenn du Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne. Wenn du mit mir arbeiten magst, schreib mir sehr, sehr gerne. Kannst entweder mein Kennenlernen-Formular auf der Webseite ausfüllen oder schick mir einfach so eine E-Mail. Und natürlich, man kann auch ein Stück weit an sich selbst alleine dahingehend arbeiten, dass man sein Selbstbewusstsein neu aufbaut, genauso wie das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch die Selbstliebe. Aber wirklich aus meiner langjährigen Erfahrung als Coach führt langfristig nichts an ein paar guten, tiefgehenden Coaching-Sessions und Prozessen vorbei. Weil eben nur in diesen Sessions kann ich mit dir Prozesse machen, kann ich mit dir Techniken machen, die wirklich im Unterbewusstsein, im Nervensystem Blockaden und falsche Selbstbilder auflösen. Alleine ist da kein Rankommen. Und mir ist es wichtig, dieses Wissen zu teilen, um dir und um anderen Betroffenen zu helfen, sich selbst besser zu verstehen. Deswegen das mit der Annahme, mit der Selbstakzeptanz. Und wenn dir die Folge gefällt, dann lass mir gern ein Like da, abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Inhalte verpasst. Und schreib gerne in die Kommentare, was nimmst du für dich mit, was wusstest du noch nicht. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann teile gern diese Folge. Lass uns gemeinsam viele Menschen erreichen. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, schreib mir. Und wenn du mit mir arbeiten magst, schreib mir. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Daniela.